Ich las vor einigen Jahren ein Buch. Es ging darum, in diesem Buch eine Krankenpflegerin, die Menschen in den Tod hinein begleitet hat, hat also Menschen, die gestorben sind, im Vorfeld gefragt, was unser ihr letzter Wunsch gewesen wäre. Und das waren jede Menge Personen, die sie gefragt hat. Und sie sagte, zu 95% dieser Menschen sagten mehr Zeit. Ach, hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Ach, hätte ich. Ach, wäre dies, ach, wäre das. Das war für die Frau, die damals keine Christin war, sehr schockierend. Denn letztendlich, was uns fehlt, ist Zeit. Der Tag kann 26 Stunden haben, 27 Stunden, 28 Stunden haben, es wäre immer noch nicht genug Zeit. Letztendlich kam die Frau zum Glauben an Jesus Christus und diese Frau hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, was sie mit ihrer Zeit anfängt. Und dieses Buch, was sie geschrieben hat, liegt diesem Lied, was wir am Anfang gesungen haben, zugrunde. Meine Zeit steht in deinen Händen. Was ist deine Zeit? Heute nicht? Gib mir noch ein bisschen Zeit? Ach nee, Schatz, ich warte noch ein bisschen mit dem Spülen, ich mache später. Es wird mehr, immer mehr, immer mehr. Ach Schatz, tu du doch spülen. Oder, aber heute, ey, jetzt setz mich nicht unter Druck. Denk dran, ich habe ja noch Zeit. Wir müssen zum Arzt. Denk dran, ich habe Zeit. Ach weißt du, heute verschieben wir die ganze Sache. An der Morgen Blutdruck von 190 zu 120. Ach, wäre ich denn mal zum Arzt gegangen, Endstation Krankenhaus. Was ist deine Zeit? Hast du die Zeit in deinen Händen? Wie sieht es aus? Das Anspiel gerade war schockierend, nicht wahr? Aber letztendlich ist es doch so. Ich mach's ja. Warte noch. Dräng dich nicht. Fump. Oh, eine Sandburg. Das möchte ich eigentlich nicht haben in meinem Golfspielen. Wie sieht's aus mit deiner Zeit? Wie ich schon gerade erwähnt habe, habe ich, als wir eine Bekannte ist gestorben mit 62 Jahren. Ich bin dankbar für die Leute, die mir geholfen haben bei der Wohnungsentrümpelung nochmal. Wir haben ja ganz schön schwer mal hoch. Danke Michael, danke Marcel, danke Thiel, der heute Morgen nicht da ist. Danke Judith, danke Tanja, danke Dolores, dass ihr geholfen habt. Aber ihr selbst wart ja in der Wohnung gewesen, habt ja gesehen, was sich über Jahre da aufgetürmt hat. Ich kann euch nur sagen, ich bin durch Zeitepochen gelaufen. Durch Zeitepochen. Sie hat alles gesammelt. Es war nicht vermüllt. Es war kein Müll in der Wohnung. Steht da nicht falsch. Sondern sie hat gestapelt. Ihre Jahre gestapelt. Man konnte wirklich, desto weiter man in diesen Schrank hineindrang, desto weiter kam man immer weiter nach hinten, also in die 80er Jahre hinein. Und ich musste manchmal lachen. Da war ein Staubsauger, so ein Hoover-Staubsauger, der war verdreckt, aber der lief. Nur der hört sich an wie ein Düsenjäger, den wird heute keiner mehr kaufen. Wenn man den anschmeißt, dann denkt man, der Platz der Trommel fällt. Aber sie hat alles aufbewahrt. Sie hat alles aufbewahrt. Und ich denke mir, was war ihre Zeit? Sie hat zu Hause nachher nur noch zu Hause gesessen und konnte sich gar nicht mehr bewegen. Sie ist auch zu Hause gestorben in einem Sessel. Was war ihre Zeit? Was ich weiß ist, dass sie an Jesus Christus geglaubt hat. Aber was mich so schockiert hat an der Tatsache war, was hat sie für Spuren hinterlassen im Leben, in anderen Menschen? Hat sie Spuren hinterlassen? Weiß ich nicht. Aber wenn ich mir so die Wohnung angeschaut habe, Da habe ich mir die Frage gestellt, hat sie Freunde gehabt? Hat sie Zeit gehabt für Freunde? Und ich habe ihre Eltern gefragt, hat sie Freunde gehabt? Ja, nur Freunde übers Internet. Und gestern waren wir essen gewesen, frühstücken gewesen, und da kamen wir auf das Thema Freundschaft zu sprechen. Hast du einen Freund? Hast du Zeit für deinen Freund? Hast du Zeit, dir Freundschaften zu machen? Dir Freundschaften zu suchen? Hast du Zeit für deine Ehe, wirklich für deine Partnerschaft? Hast du Zeit wirklich für deine Kinder? Und vor allen Dingen, hast du Zeit für Gott? Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Jetzt auch du, da du jetzt Christ bist. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Das hat mich echt durcheinander gemacht. Eine ganze Zeit lang. Wir haben einen ganzen Monat gebraucht, um die Wohnung da zu machen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und die Weihnachtssachen, ihr wisst ja, ihr habt euch schon teilweise auch Weihnachtssachen hier auch genommen. Der Marcel schüttelt immer noch den Kopf. Unvorstellbar. Man konnte durch Epochen von Weihnachtsgeschichte laufen. Also wenn sie weitergesammelt hätte, nach hinten hinaus, wenn man irgendwie so einen Heiligabend genannt hätte, eine Geburt Jesu. Das war für mich, war das ein Schock. Und dann in Pompidou, in Paris, ich da vor dieser riesigen Säule stand mit den vielen 100 Uhren und Rebecca sagt, Papa, komm, wir müssen weiter. Ich sage, boah, und da stand unten so ein Schild drauf, was ist deine Zeit? Was ist meine Zeit? Was ist deine Zeit? Was musst du noch klären? Es gibt einen Mann in der Bibel, den kennen wir alle. Ich möchte ein Stückchen über diesen Mann erzählen. Dieser Mann ist mit 120 Jahren gestorben. Biblisches Alter. Dieser Mann ist geboren, ja, ungefähr 2000 Jahre vor Christus. Und zwar das Volk Israel, damals eine kleine Sippe, musste nach Ägypten fliehen. Und dieses Volk wurde 420 Jahre lang in Knechtsgefangenschaft gehalten. Aber die sind dann unwahrscheinlich groß geworden, dieses Volk. Und dann kam Folgendes. Der Pharao bekam Angst, steht in der Bibel. Und er sagte, alle Jungen bis zum zweiten Lebensjahr sollen getötet werden. Und da unter diesen Jungen war auch ein Mose gewesen, oder vielmehr ein Kleinkind, was dann ausgesetzt worden ist, Nil. Wir kennen alle die Geschichte, tolle Geschichte, ne? Wir kennen ja alle die Spielfilme, toll. Dieser junge Mann ist dann gefunden worden, oder dieses Kind, dieses Kleinkind, wurde im Nil ausgesetzt. Mose ist kein hebräischer Name, sondern tatsächlich ein ägyptischer Name. Und er wurde dann Mose genannt, Mosche, Mose. Und Mose wuchs auf, weil er gefunden worden ist von einer Königstochter, in ein Königshaus. 40 Jahre. Und hat super gut gelebt in diesem Haus. Er hat alles erlebt, was er nur erleben konnte. Und dieser Mose sitzt nun jetzt, 120 Jahre später, auf einem Berg und schaut in das gelobte Land hinein. Jetzt kannst du sagen, oh, was ist passiert? Dieser Mann hat alles durchlebt, was man nur durchleben konnte. Aber immer wieder war sein Herz auf eine Person fixiert. Nämlich Gott. Warum durfte er nicht in das Land rein? Weil er Mist gebaut hat. Es gibt einen Psalm über Mose, wo er so ein bisschen abschließt mit seinem Leben. Und den möchte ich euch kurz vorlesen und dann kurz darauf einsteigen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen, von Geschlecht zu Geschlecht. Allein schon der erste Satz ist doch so, wo ist dein Zuhause? Wo ist dein und wo ist mein Zuhause? Auf der Schmiedestraße 10, wo ist dein Herz zu Hause? Hier redet Mose vom Zelt, von der Gegenwart Gottes. Aber wo ist dein Zuhause? Deine Wohnung oder tatsächlich dein Herz bei Gott? Herr, du bist von unserer Wohnung gewesen, von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt die Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufgesprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt. und Verborgenes tun vor das Licht deines Angesichtes. Denn all unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie in einen Säufer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, wie wir fliegen dahin. Bis dahin. Jesus hatte mal in Matthäus 5 darauf angesprochen. Matthäus, dann ging es darum, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wirklich was wichtig ist im Leben. Wir verbringen unsere Zeit damit, hinter Dinge hinterher zu jagen, die nicht wichtig sind. Die zum ersten Schein ja gut sind, aber die letztendlich uns nichts bringen. Es ist wie so eine Drogensucht, nach Reichtum zu streben, sagt Jesus. Ich habe gebraucht das Wort Droge nicht, aber es wird zur Droge. Unser Herz verlangt danach. Alles, Jesus sagte, ihr könnt nur einen Herrn dienen, entweder dem Mammon oder Gott. Ich möchte das ewige Wesen Gottes ist für uns schwer zu begreifen, da wir unser Leben in Begriffen von Vergangenheit und Gegenwart definieren. Wir können zwar ein Stückchen in der Zukunft sehen oder meinen hineinsehen zu können, aber Jesus selber sagt dazu, ihr wisst ja noch nicht mal, was der heutige Tag bringt und kümmert euch um die nächsten Tage schon. Aber Gott, der ein grenzenloses Verständnis von der Zukunft hat, möchte in unseren Herzen ein Bild wecken, dass wir in uns groß werden lassen mit ihm. Dass wir Bilder entwickeln können in unseren Herzen, Träume haben können in unseren Herzen, Ziele haben können in unseren Herzen mit ihm, die wir verwirklichen können. Wenn wir unsere Zeit in seinen Händen legen. Wie sieht deine Zukunft aus? Wie hast du deine Zukunft geschmiedet? Hast du wirklich Gott mit ins Boot genommen? Wo steht er? Wir versuchen unser Leben zu kontrollieren, aber wir können es nicht kontrollieren. Heute bist du gut drauf und morgen bist du nicht mehr da. Heute sitzt du im Fernsehsessel und morgen bist du tot oder schwer krank. Aber Gott fordert uns auf, ein Leben zu führen nach Gottes Plan. Ein Plan, was über unser Leben hinausgeht, was zukunftsorientiert ist. Letzte Woche haben wir Abendmahl gefeiert. Und in einem Gespräch kam heraus, was wir am Mittwoch geführt haben, dass wir immer nur in die Vergangenheit hineinschauen. Aber das Abendmahl, was wir feiern, ist viel mehr. Das Abendmahl, was wir feiern, ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Zukunft liegt in Jesus und nicht in einem Mammon und nicht in einer Wohnung oder nicht in einem Auto. Die Geschichte mit Petrus macht es deutlich. Petrus war ein Fischer gewesen, der seine Zukunft fest im Blick hatte. Der war Unternehmer. Der hatte Leute im Dorf eingestellt, die für ihn fischen waren. Und nun begegnet er einem Menschen, nämlich Jesus. Und Jesus sagt, hey, steh auf und folge mir nach. Und der Mann steht auf und folgt Jesus nach. Moment mal, was ist denn mit der Firma? Ich muss erstmal mit der Bank reden, ich muss das machen. Nein, sondern er steht auf und folgt Jesus nach. Ja, kann man mit heute nicht vergleichen? Doch, kann man mit heute vergleichen. Denn die Menschen, die damals lebten, die leben auch heute. Zwar nicht die gleichen Menschen, aber andere Menschen. Petrus hat etwas in Jesus erkannt. Moment mal, da ist was anderes. Der Mann hat einen Plan für mich. Steh auf, ich will euch zum Menschenfischer machen. Und dann erlebt Petrus Folgendes, was seine ganze Welt total aus dem Fugen geraten lässt. Er lernt, auf Wasser zu laufen. Wirklich zu vertrauen. Gerade wenn wir heute über Vertrauen reden in unserer Gesellschaft, in der wir stecken, fällt es sehr schwer, unsere Gesellschaft noch zu vertrauen oder überhaupt noch zu vertrauen. Wir werden ja veräppelt von vorne bis hinten. Haben wir heute Morgen noch im Auto darüber gesprochen. Und alles, wonach wir denken, ist nach Geld. Alles, woran wir denken, ist nach Geld. Petrus hat nur an Fische gedacht. Da weiß ich, keine Ahnung. Und jetzt lernt Petrus etwas. Er lernt einen Tag vorher, dass Jesus Wunder tut, nämlich 7.000, 5.000, 100.000 Menschen speist. Mit 5 Broten und 7 Fischen. Und eine Flasche Rotwein. Nein, natürlich nicht. Und die Leute sagen, hey, Wahnsinn. Die wollen zum Brotkönig machen. Und Jesus sagt zu seinen Leuten, hey, ab in das Boot, rüberrudern an jenseitige Ufer. Die machen sich auf den Weg in den Booten poddeln los. Was kommt nass? Wie so ist, Fallwinde vom See Genezareth. Ich möchte nicht über die Fallwinde reden. Dann sitzen diese Männer, hochintelligent, paddeln gegen den Wind an und fangen an zu schreien. Die Wellen schlagen rüber in das Boot rein, das Boot fängt an zu sinken. Dann gucken sie raus und fangen an zu schreien. Dann sehen sie jemanden auf sie zukommen. Die denken, ein Gespenst. Und Petrus schreit, Herr, bist du das? Und sie sagt, ja, bin ich. Hey, wenn du das doch bist, dann sag doch, dass ich kommen kann. Und ich sage, hallo Petrus, geht's dir noch gut in der Birne? Das ist Wasser, da kannst du nicht drauf laufen. Doch, komm mal, Petrus, der ja Fischer ist, der ja weiß doch, was er keine Balken hat, macht Folgendes. Herr, wenn du das bist, dann sag doch, dass ich zu dir kommen kann. Was sagt Petrus? Was sagt er? Hey, Petrus, bist du doof? Du kannst nicht auf Wasser laufen. Nee, was sagt Jesus denn? Komm. Was macht Jesus? Was macht Petrus? Was macht er? Nee, lass mal schön sein. Hab noch keine Zeit zum Wasser laufen. Hab die Schwimmflossen noch nicht an, die Gummihandschuhe noch nicht drüber, den Taucheranzug noch nicht an, die Taucherbrille noch nicht auf. Nein. Was macht er? Er geht aus dem Boot hinaus und geht auf Wasser. Jetzt kommen die großen Theologen. Der ist aber nachher untergegangen. Da steht nämlich, er fing an zu sinken. Der ist nicht sofort abgesoffen, sondern er fing an zu sinken. Und dann schrie er, Herr, hilf mir. Und der Herr packte zu und die beiden waren ins Boot. Was ich damit sagen will, wenn wir uns auf Jesus Christus fokussieren in unserem Leben, haben wir Zukunft und immer einen bei uns, der uns mit uns an der Seite geht, der uns wirklich aus dem tiefen Schlammwasser herausholt. Wenn wir uns auf unsere eigene Leistung verlassen, tatsächlich, wenn wir vielleicht doch enden wie der Typ, der hier vorne saß. Oder werden verzweifeln. Woher, wo bist du? Warum bist du jetzt nicht da? Doch, der ist da. Petrus ist wohl das beste Beispiel für mich, wie es ist, auch mal sicheren Boden zu verlassen und sich nicht nur mal auf den Mammon zu konzentrieren, sich nicht nur mal auf den Staat zu konzentrieren, was der Staat am Mist baut, sondern tatsächlich Zukunft jetzt schon zu planen und Zukunft jetzt schon zu machen. Sich nicht darauf zu konzentrieren, wie toll die Gasrechnung wird. Klar ist das scheiße. Aber letztendlich haben wir jemanden dabei, der uns helfen kann. Letztendlich haben wir jemanden dabei, letztendlich haben wir eine Gemeinschaft, an der wir uns jederzeit halten können. Das hat die Welt nicht. Das wusste auch hier unser guter Mose. Als er dann einen Ägypter erschlug und dann abhauen musste vom Königshaus, nämlich dann in die Wüste oder nach Midian fliehen musste, wo er dann 40 Jahre lang als Schafhirte gelebt hatte. Absturz bis ins Bodenlose rein. Lebte dann in Midian als Schafhirte. Lernte seine Frau kennen, Zipporah, haben dann Kinder gemacht. Und er war dann Schafhirte, er lernte damit Schafe umzugehen, die nur mal keine Menschen waren, sondern die waren bockiger vielleicht noch als Menschen. Und dann sitzt er eines Tages, sitzt er dann da, denen ging es gut, 40 Jahre lang schön, hat seine Kinder gehabt, der Vater war reich gewesen, die haben gute Kohle gehabt, klar kein Königshaus, aber schöne Zelte, war warm, schöne Frauen bei sich gehabt, gutes Essen. Dann sitzt er eines Tages vor so einem Berg, da fängt der Berg an zu rummeln und Mose schaut nach oben. Und denkt sich, was ist denn da los? Dann gehe ich mal auf den Berg. Und als er auf den Berg hinaufging, da sah er einen Dornbusch brennen, der aber nicht brannte und der nicht verbrannte. Und da hörte er eine Stimme. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Da zog er die Schuhe aus. Und dann fragte Mose Gott, wer bist du denn? Ich bin der ich bin, der immer da gewesen. Ja, was willst du von mir? Ich will, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk befreist. Moment, sagte Mose. Also ich habe da ein Zelt, ich habe da Schafe. Meine Zeit ist das nicht. Ich habe gesagt, nee, lass mal schön sein. Will ich nicht. Außerdem kann ich nicht reden. Brauchst du nicht reden, ich stelle dir einen an der Seite, der Aaron heißt, dein Bruder. Geh nach Ägypten. wo er genau wusste, wenn ich dahin zurückgehe, kann es ihm echt dreckig gehen. Er ging zurück, dann kamen die großen 10 Plagen. Und dann durfte ja das Volk Israel ja rauswandern. Und ist dann in die Wüste gekehrt. Und in die Wüste war sein absoluter Tiefpunkt. Zwar immer genug zu essen gehabt, aber in der Wüste, wo viel Sand war, Sandburgen und so weiter. Vom König zum Hirten, nachher zum Führer eines Volkes, was auch noch widerspenstig und bockig war. Und jetzt sitzt dieser Mann auf dem Berg und schaut in das gelobte Land rein. Und dann sagt er, so lehre uns in 10 unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. So lehre uns denn 10 unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder her, bis wann erbarme dich deiner Knechte. Und Gott hat sich erbarmt. Vor 2000 Jahren hat Gott eine Lösung gefunden für uns. Er kam auf diese Erde in seinen Sohn Jesus Christus. Und hat den einzigen Ausweg erschaffen. Den einzigen Ausweg erschaffen, um aus da rauszukommen, wo wir es nämlich drinnen stecken, in diesen Zeitdruck. Auch Jesus ist gestorben, nicht nur für unsere Schulden, unser Vergehen, sondern auch wegen unserem Zeitdruck, wegen unserem Zeitmanagement. Er möchte unser Zeitmanagement sein. Er möchte unsere Zeit in seinen Händen halten. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ist das so? Meinen wir das wirklich? Nun kann ich froh sein, froh sein in dir. Sind wir das? Oder wollen wir immer noch alles selbst halten? Immer selbst grapschen? Alles mein. In welchen Bereichen deines Lebens musst du loslassen? Deine Kontrolle abgeben und Gott heranlassen? Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Hast du mal dein Terminkalender mal aufgemacht? Und mal reingeschaut, wie viel Zeit gebührt Gott? Wie viel Zeit gebührt deiner Familie? Wie viel Zeit gebührt deinen Freunden? Wie viel Zeit gebührt dir selbst? Wo du mal an dich denkst oder mal über dich nachdenkst, mal über dich mal nachsinnst und mit Gott mal im Gespräch gehst, wo vielleicht bei dir einiges im Argen liegt. Fang heute an, fang heute Morgen an, jetzt im Gottesdienst. Sag ihnen, hier bin ich. Lass uns beide mal reden. Ich habe hier einige große Schwierigkeiten in meinem Leben. Ein Mann steht vor seinem Ende. Man hat das Gefühl, er hält noch mal inne. Hältst du noch mal inne? Oder jagst du nur noch? Mose 40 Jahre Königshaus, 40 Jahre Hirtendienst in Midian, 40 Jahre Wüste und letztendlich sein gelobtes Land nur von fern zu sehen. Aber trotzdem herrscht keine Bitterkeit in seinem Herzen. Er weiß, dass alles das, was er erlebt hat und durchlebt hat, in Gottes Hand war. Er wusste das. Egal, was auf ihn zuschlug, er wusste das. Du hast mein Leben in deiner Hand. Mose schlug Bilanz in sein Leben. Traust du dich noch, Bilanz zu ziehen? Um mal zusammenzurechnen? Um mal Gott mal wirklich deine ganzen miesen Dinge vorzulegen? Oder mal auch mal zu sagen, was dich ärgert? Ich habe vor, das zu machen. Ich mache es auch. Ich muss euch sagen, es tut mir gut, zu sagen, wo es mir echt nervt, wo ich nicht gesehen habe und nicht gehört habe. Bin aber auch bereit, mir von Ihnen auch einiges sagen zu lassen, wo ich nämlich nicht losgelassen habe, wo ich wie besessen an etwas festgehalten habe, obwohl ich genau wusste, dass mich das blockiert, um weiterzukommen. Dass ich an Menschen festgehalten habe, die gar nicht wollten. ich aber andere Menschen vergessen habe, die so gern mit mir Gemeinschaft gehabt hätten. Was? Wo ist dein Leben? Was ist deine Zeit? Wo ziehst du Bilanz in dein Leben? Was für Spuren möchtest du hinterlassen in dein Leben? Wie ich gerade sagte, kein Haus, sondern was für Spuren möchtest du Menschen hinterlassen? Dass sich Menschen gut an dich erinnern. Warum denn nicht schön, gute Dinge zu haben? Zu sagen, Mensch, wenn ich da an den Andi denke, der hat immer das und das gemacht. Das hat mich echt weitergebracht. Oder beim Frank. Mensch, das war eine tolle Sache. Oder dies, Spuren zu hinterlassen. Das ist wichtig. Menschen, dass Menschen in dir erkennen, wer Gott wirklich ist. Gott erkennt nicht an dein Haus oder an dein Auto oder an deinen Job, wie er ist. Sondern Menschen erkennen an dein Herz, wie du bist, wie Gott wirklich ist. Loslassen, in welchen Bereichen deines Lebens musst du loslassen? Nochmal, wenn ich mich wiederhole. Deine Kontrolle abgeben, auch wenn es so schwer fällt. Zeit. Zeit zerrinnt dir wie Sand in der Hand. Jesus macht es so deutlich in vielen seinen Aussprachen, die er tut mit seinen Leuten. Was schaut ihr euch die Lilien an auf dem Felde, wie sie wachsen? Sie wachsen total toll, doch abends werden sie abgemäht und vor Dom verbrannt. Aber ihr seid so viel mehr. Gott sieht uns in so viel mehr. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere werde ich euch schenken. Nach dem Reich Gottes zu trachten, das ist unser höchstes Gebot. Und wer ist das Reich Gottes? Jesus. Auf ihn zu achten. Und wenn wir auf ihn achten, können wir diese Zeit, in der wir als Gemeinde jetzt leben und in der wir noch als Gemeinde hineinlaufen werden, gut überstehen. Gut überstehen. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass wir uns nochmal alle besinnen auf unsere Zeit, die wir haben. Und dann nochmal sagen, Herr, hier muss ich loslassen. Fange du an, in mein Leben zu wirken. Auch wenn es echt schwer fällt. Ich kann davon Lieder singen. Ich wünsche euch den Mut, darüber vielleicht mal zu Hause zu reden, darüber nachzudenken, Mensch, wo halten wir als Familie an Dinge fest, die wir eigentlich abgeben müssten, an Gott abgeben müssten? Wo halte ich als Person fest, als Single fest, an Dinge, die ich vielleicht abgeben muss? Was blockiert mich in meinem Leben? Wo investiere ich so viel Zeit, die ich woanders gut einbringen könnte? Schau mal in deinen Terminkalender. Amen.